Hallo, herzlich willkommen in meinem Podcast. Heute geht es um die Ethik der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre, was sie bedeutet, wie sie gewirkt hat und welche Kritik sie erfahren hat. Ja, die Zwei-Reiche-Lehre gehört zu den bekanntesten Lehren Martin Luthers. Sie betrifft nicht nur die Politik, aber sie wird vor allem in politischen Zusammenhängen erwähnt, wenn sich etwa folgende Fragen stellen. Wie sollen sich Christinnen und Christen angesichts des Bösen in der Welt verhalten? Sollen sie es leidend hinnehmen und nicht dagegen aufbegehren, sondern geduldig dem ewigen Leben entgegensehen? Oder sollen sie mit aller Kraft und vielleicht auch mit Gewalt das Böse zu besiegen versuchen? Und wenn sich dann Christinnen und Christen für das Gute einsetzen, an welchen Maßstäben sollen sie sich dann orientieren? Kann man mit Nächsten- und Feindesliebe, von der die Bergpredigt im Neuen Testament ja viel sagt, kann man damit in der Welt etwas verändern? Oder muss man sich den Gepflogenheiten in der Welt anpassen, um mit Hilfe der in der Politik geltenden Machtstrukturen, die nicht immer einwandfrei sind, Gutes zu bewirken? Noch anders gefragt, soll jemand, der ehrlich für eine bessere Welt eintritt, dieser Welt das Evangelium predigen? Oder wird er mehr erreichen, wenn er ein politisches Amt übernimmt und innerhalb der politischen Machtstrukturen und unter Anwendung der weltlichen Gesetze dieses Amt führt? Man wird wohl antworten, allein mit dem Evangelium wird man nicht weit kommen. Denn die meisten Menschen pfeifen auf das Evangelium, auf die frohe Botschaft. Wenn man aber allein auf politische Machtausübung setzt, dann stellt sich wieder die Frage, ob nicht das Evangelium dabei auf der Strecke bleibt. So sind die Glaubenden, aber eigentlich doch alle Menschen, eingespannt zwischen Himmel und Erde, Gott und Welt, Kirche und Staat, und sie müssen in dieser Grundspannung ihren Weg durchs Leben gehen. Ich spreche jetzt im ersten kurzen Kapitel über die menschliche Grundspannung. Martin Luther hat diese Grundspannung dadurch ausgedrückt, dass er von zwei unterschiedlichen Sphären ausging, in denen alle Menschen leben. Einerseits die Sphäre oder das Reich Gottes, in dem das Evangelium gilt, und andererseits die Sphäre oder das Reich der Welt, in dem die Ordnungen und Gesetze der Welt gelten. Doch diese Formulierungen sind schon missverständlich. Denn Luther meinte nicht, dass in der Welt das Evangelium nichts gelte, und er meinte auch nicht, dass es im Reich Gottes kein Gesetz gebe. Es ging Luther deshalb nicht um eine schicklich-friedliche Trennung von Reich Gottes und Reich der Welt, etwa im Sinne der neuzeitlichen Trennung von Kirche und Staat. Und schon gar nicht wollte Luther einer Flucht der Glaubenden aus der bösen Welt oder einer Flucht der weltlich orientierten Menschen vor Gott das Wort reden. Darum ist es falsch, die beiden Reiche voneinander zu trennen, sodass sie gar keine Beziehung zueinander haben. Es kommt vielmehr darauf an, sie voneinander zu unterscheiden und dann sie in rechter Weise aufeinander zu beziehen. Die Zwei-Reiche-Lehre ist also missverstanden, wenn man sie so versteht, dass sie ein unumgängliches Gegeneinander von göttlichen Geboten und Notwendigkeiten des Lebens in der Welt ausdrücken will. Ein Gegeneinander, das dann zu Kompromissen und Abstrichen von Gottes Geboten führt. Nach dem Motto, in der Welt kann man eben mit Gottes Geboten allein nicht auskommen, sondern da muss man schon irgendwie Abstriche machen, weil dieser Welt ganz besondere Gegebenheiten innewohnen. Vielmehr gelten Gottes Gebote, das möchte ich doch festhalten, nicht nur bei den Glaubenden, sondern sie gelten in der ganzen Welt. Denn die ganze Welt untersteht dem Regiment Gottes. Und das ist jetzt mein zweiter Abschnitt. Die zwei Arten, mit denen Gott die Welt regiert, oder die zwei Regimente. Ja, weil Gott die Welt regiert, spricht man auch von Gottes Regiment über die Welt. Nach Luther regiert Gott auf zwei unterschiedliche Weisen über die Welt. Sein geistliches Regiment geschieht durch sein Wort und durch seinen Geist, die der Erlösung der Welt dienen. Sein weltliches Regiment aber vollzieht sich ganz anders, nämlich durch Recht und Gesetz und durch Gewaltanwendung, mit der dem Recht zur Durchsetzung verholfen wird. Das dient nicht der Erlösung, sondern es dient der Erhaltung der Welt. Die Welt soll bestehen bleiben und sie soll nicht wieder ins Chaos stürzen, aus dem sie Gott doch erschaffen hat, nach 1. Mose oder Genesis 1, Vers 2. Man kann es auch anders ausdrücken: Gott hat zwei Arten von Regimenten in der Welt eingesetzt. In dem einen Regiment wird durch die Predigt des Evangeliums regiert und in dem anderen wird durch den Einsatz von Recht und Gesetz regiert, durch den Einsatz des Schwertes, wie es dann auch heißen kann. Durch die Predigt des Evangeliums sorgt Gott dafür, dass viele Menschen Erlösung erfahren. Durch das Schwert hingegen, also durch die staatliche Gewalt, sorgt Gott für Frieden und Ordnung in der Welt. Denn die Welt würde wegen des großen Unglaubens der Menschen im Chaos versinken, wenn nur das Evangelium verkündet würde und nicht zugleich mit Gewalt auch für Ordnung gesorgt würde. Die Gewalt darf aber niemals, meinte Luther, sie darf niemals in Glaubensfragen angewendet werden. Denn der Glaube beruht immer auf einer freien Gewissensentscheidung des Menschen. Umgekehrt darf aber auch dem Bösen niemals ohne Gewalt entgegengetreten werden, weil das Böse nur gewaltsam in Schach zu halten ist. Und mit Gewalt ist hier immer Recht und Gesetz gemeint, das natürlich mit Polizeigewalt auch durchgesetzt werden muss. Auf beide Weisen regiert Gott die Welt, und zwar mit Hilfe der Menschen. Einerseits beruft Gott Menschen, die das Evangelium verkündigen, andererseits lässt er sich durch Staatslenker und ihre Bediensteten dienen, die, wie wir heute sagen, das Gewaltmonopol des Staates durchsetzen. Um den Staat zu lenken und das Gewaltmonopol durchzusetzen, muss man aber gar kein Christ sein, meinte Luther. Die menschliche Vernunft reiche dazu schon aus. Denn Gott gibt auch ungläubigen Menschen Weisheit, Vernunft und die Begabung zur Staatslenkung. Dennoch ist es gut, wenn auch Christinnen und Christen unter den Staatslenkern sind, meinte Luther. Denn sie wissen, dass sie auch als Machthaber unter Gottes Regiment stehen und ihm dienen sollen, indem sie nämlich ihr Volk mit Liebe regieren. Sie wissen auch, dass nicht jedes weltliche Gesetz schon gleich Gottes Gebot wiedergibt, sondern dass es auch wieder göttliche Gesetze gibt. An diesen letzten Bemerkungen sieht man schon, dass das Reich Gottes und das Reich der Welt nicht einfach unverbunden nebeneinander stehen, sondern dass sie ineinander verschlungen sind. Das bereits auf Erden angebrochene Reich Gottes, in dem die Christinnen und Christen leben, ist nicht frei von weltlichen Ordnungen und Gesetzen. Und das Reich der Welt, in dessen Ordnungen und Gesetzen Gott nicht unbedingt eine Rolle spielt, ist nicht von Gott verlassen, sondern das Reich der Welt steht auch unter der Heilsbotschaft des Evangeliums. Gerade diese Verflechtungen der beiden Reiche machen die Spannung aus, in der wir leben. Diese Spannung drückt sich auch aus in folgenden Erklärungen Martin Luthers. Christinnen und Christen haben sich im Privatleben nach dem Evangelium zu richten. Und deshalb sollen sie im Privatleben Unrecht geduldig erleiden, wie es Jesu Bergpredigt vorgibt. Für dieselben Christinnen und Christen gelten aber im öffentlichen Leben andere Vorgaben. Als Familienvater zum Beispiel. Der Familienvater galt damals als Oberhaupt der Familie und war insofern eine öffentliche Person. Er hatte eine öffentliche Aufgabe. Also als Familienvater, als Soldat, als Richter oder Abgeordneter hat ein Christ das Böse nicht geduldig zu ertragen, sondern er muss im Gegenteil dem Bösen unter Anwendung von Gewalt den Garaus machen und so Gottes Gebot vollstrecken. Luther war der Ansicht, dass die Glaubenden auf Gewalt verzichten müssen, wenn es um ihre eigene Verteidigung geht. Wenn aber einer ihrer Mitmenschen angegriffen wird, dann müssen sie diesen mit Gewalt verteidigen, besonders dann, wenn sie ein staatliches Amt innehaben, das den Einsatz von Gewalt erfordert. Das ist ja noch heute so. Richter, Polizistinnen, Beamte, Verwaltungsangestellte und viele andere müssen die staatlichen Gesetze anwenden und üben dadurch staatliche Gewalt aus. Sie dürfen bei ihren Entscheidungen nicht nach Sympathie, Mitleid oder Nächstenliebe vorgehen, sondern sie müssen schlicht die staatlichen Gesetze anwenden. Dennoch gibt es auch für sie in den meisten Fällen oder sogar immer Ermessensspielräume. Manche Richter sind für harte Urteile bekannt, andere für eher milde, obwohl beide nach demselben Gesetz urteilen. Und jede Verwaltungsangestellte kann entweder ohne Rücksicht auf persönliche Notlagen vorgehen oder Verständnis und Empathie für ihre Klienten aufbringen. Von daher scheint es mir sehr einseitig, wie Luther im öffentlichen Bereich jeden Einfluss von Nächstenliebe einfach ausblendet. Deshalb leuchtet mir auch die scharfe Trennung von Privatleben und öffentlichem Leben nicht ein. Ich bin doch im Privatleben kein anderer Mensch als im öffentlichen Leben. Und ich kann doch nicht im Privatleben im Sinne der Nächstenliebe handeln, im öffentlichen Leben aber die Nächstenliebe außen vor lassen. Das ist ein Spagat, der den Menschen zerreißt und der außerdem zu einer Doppelmoral führt und das Handeln des Menschen unglaubwürdig macht. Luther betont hier offenbar zu stark die Unterscheidung der beiden Reiche. Er kommt damit einer Trennung der Reiche bedenklich nah, die dann eigentlich nur noch nebeneinander stehen und nichts miteinander zu tun haben. Eine Trennung würde aber bedeuten, dass in den beiden Bereichen unterschiedliche göttliche Ethiken gelten, die nichts miteinander zu tun haben. Das aber würde dazu führen, dass man einen Riss in Gott selbst annimmt. Auf der einen Seite regiert Gott die Welt als der Gnädige und Liebende, und auf der anderen Seite regiert er sie mit harter Hand als der Ungnädige, der von Liebe nichts wissen will. Weil Gott aber nicht in sich gespalten ist, wollte Luther die Trennung seiner beiden Reiche eigentlich ebenso vermeiden wie ihre Vermischung. Manchmal kommt er aber der Trennung so nah, dass man den Eindruck gewinnt, beide Reiche seien voneinander abgeschottet. Auch wenn Luther eine solche Abschottung eigentlich gar nicht wollte. Mein dritter Punkt: Gehorsam und Widerstand gegenüber weltlichen Obrigkeiten. Martin Luther hat die Zwei-Reiche-Lehre in der Auseinandersetzung mit reformatorischen Bewegungen ausgebildet, die er abwertend als Schwärmertum bezeichnete. Dazu rechnete Luther sehr unterschiedliche Gruppierungen. Erstens Menschen, denen neben dem biblischen Wort auch ihre subjektiven Gotteserfahrungen sehr wichtig waren. Zweitens solche, die einen gewissen Druck zur Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden in sich verspürten und diesen Druck auch weitergaben, wodurch Luther die christliche Freiheit bedroht sah. Drittens Menschen, die solche weltlichen Ordnungen, die ihrer Meinung nach dem Reich Gottes widerstreiten, beseitigen wollten und zwar notfalls auch durch einen Aufstand gegen die herrschenden Obrigkeiten. Zu diesen unterschiedlichen reformatorischen Bewegungen, die Luther überhaupt nicht gut fand, zählten zum Beispiel solche, die die Kindertaufe nicht gelten ließen, die jede Gewaltanlehnung ablehnten oder die, im Gegenteil dazu, das Reich Gottes verwirklichen wollten, indem sie unter Anwendung von Gewalt gegen Fürsten kämpften, die ihrer Meinung nach Unrecht und Leid zu verantworten hatten. Dem Aufruhr gegen die Fürsten stellte Luther die Christenpflicht entgegen, den weltlichen Obrigkeiten zu gehorchen, und zwar auch dann, wenn sie Unrecht tun. Widerstand wollte Luther nur dann zulassen, wenn die Obrigkeiten ihr Regiment auf den Glauben ausdehnten, also über den Glauben der Menschen bestimmen wollten. Doch auch dieser Widerstand darf nach Luther nur mit dem Wort geschehen, nicht mit Gewalt. Er meinte, den Glaubenden sei es in keinem Fall gestattet, Aufruhr zu stiften. Stattdessen müssten sie das Unrecht, das man ihnen antut, willig erleiden. Bibelstellen zu all dem findest du auf meiner Website. Luther kritisierte zwar auch die Fürsten, wenn sie die Ausbreitung des reformatorischen Glaubens mit Gewalt verhinderten oder ein Unrechtsregime führten. Andererseits brauchte er die Unterstützung der weltlichen Obrigkeiten, um die Reformation der Kirche voranzutreiben. Und er erkannte wohl, wenn die Bauern, die damals vom Freiheitsgedanken des neuen Glaubens ermutigt worden wurden, gegen die Fürsten für ihre Freiheit zu kämpfen, wenn diese Bauern eine Revolution anzetteln, das erkannte Luther, dann wird die geistliche Dimension der Reformation von dieser Revolution, von diesem Aufstand verschlungen und unwirksam gemacht. Dann bleibt von der geistlichen Dimension nichts mehr übrig. Zwar ermahnte Luther die Fürsten wegen ihrer schlechten Behandlung der Bauern, die Bauern aber kritisierte er viel umfassender. Er warf ihnen ganz viel vor. Er warf ihnen vor, sie vermischten das Reich Gottes und das Reich der Welt, indem sie sich für ihre politischen Ziele auf das Evangelium berufen und Gott für sich in Anspruch nehmen. Der Missbrauch fürstlicher Macht hebe ihre Gehorsamspflicht überhaupt nicht auf, sagte er. Sie sollten nicht gewaltsam vorgehen, sondern sich an die Bergpredigt halten und gegen das Unrecht keinen Widerstand leisten. Indem sie die Aufhebung der Leibeigenschaft fordern, verstünden sie das Evangelium als etwas Äußerliches, nicht als etwas Geistliches. Aber auch ein Leibeigener könne innerlich frei sein. Es seien eben im Reich der Welt, meinte Luther, nicht alle Menschen gleich, und darum gäbe es in der Welt auch Leibeigene. Wer dagegen angeht, verwandle das Reich Gottes in ein weltliches Reich. Wiederum fällt hier auf, dass Luther die beiden Reiche eher trennt als in Beziehung zueinander setzt. Betrifft denn das Evangelium nicht auch unser Handeln in der Welt, auch unser politisches Handeln oder unsere politische Enthaltsamkeit, wie auch immer? Sind wir nicht aufgerufen, dem politischen Machtmissbrauch entgegenzutreten, wenn auch nicht mit Gewalt? Konnten die Bauern nicht auf die frohe Botschaft Jesu vom nahe herbeigekommenen Reich Gottes sich berufen, wenn sie gegen die Leibeigenschaft protestierten? Auch Jesus hat sich doch gerade den Armen und gesellschaftlich Benachteiligten zugewandt, den Kranken, die betteln mussten, den Huren und Zöllnern, denen, die ganz unten in der Hierarchie standen. Wenn Luther die Leibeigenen ermahnt, ihre Stellung als Leibeigene einfach so hinzunehmen, weil es im Reich der Welt eben Unterschiede gibt, so zeigt das ganz deutlich, dass das Reich Gottes für ihn an dieser Stelle in keiner Beziehung zum Reich der Welt steht. Als sei das Reich Gottes von der Welt abgespalten und trage nicht in die Welt hinein. Die überbetonte Unterscheidung der beiden Reiche wird auch hier zu einer Scheidung der beiden Reiche. Um einmal zu verdeutlichen, wie scharf Luther gegen die aufständischen Bauern wettern konnte, sei ein Abschnitt aus seiner Schrift »Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern« zitiert, aus dem Jahr 1525. Ich zitiere: »Drum soll hier erschlagen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann, und gedenken, dass nichts Giftigeres, Schändlicheres, Teuflischeres sein kann, denn ein aufrührerischer Mensch, gleich als wenn man einen tollen Hund totschlagen muss. So kann's denn geschehen, dass, wer auf der Obrigkeitsseite erschlagen wird, ein rechter Märtyrer vor Gott sei. Wiederum, dass ein ewiger Höllenbrand ist, was auf der Bauernseite umkommt. Solche wunderlichen Zeiten sind jetzt, dass ein Fürst den Himmel mit Blutvergießen verdienen kann, besser denn andere mit Beten. Darum, liebe Herren, erlöset hier, rettet hier, helft hier, erbarmt euch der armen Leute. Steche, schlage, töte hier, wer da kann. Bleibst du drüber tot, wohl dir. Seligeren Tod kannst du nimmermehr finden.« Ja, man sieht, dass Luther die Obrigkeit und den Bauernstand hier völlig ungleich behandelt. Er tadelt nicht nur die Gewalt der Bauern, sondern schon ihren Protest gegen das soziale Unrecht, das ihnen widerfährt. Die Obrigkeit hingegen, die für das soziale Unrecht verantwortlich ist, kann er gar nicht genug zur Gewalt anstacheln. Eine Trennung der beiden Reiche führt offenbar zu einer ungleichen Behandlung der Menschen sowie ihrer Leiden und Taten. Bei Gott jedoch, das lesen wir in der Bibel, ist kein Ansehen der Person, sind die Menschen nicht ungleich zu behandeln. Mein vierter Punkt: Kirche und Welt. Luther hat sich auf die zwei Regierungsweisen Gottes auch in seiner Kritik an der römischen Kirche berufen. Die Kirche verstand sich ja als die Institution, in der den Menschen das Heil vermittelt wurde. Sie wollte identisch mit dem Reich Gottes sein. Und weil das Heil für alle da war, strebte sie nach weltlicher Macht und beanspruchte die Herrschaft über alle weltlichen Lebensbereiche, auch über die Politik. So wird der Papst ein Fürst der Welt, kritisierte Luther. In seinen Augen wird die Kirche ein Stück Welt und die Welt zum Gottesstaat, zum Reich Gottes. Dadurch aber sind die beiden Reiche heillos miteinander vermischt. Die Reformatoren entzogen der Kirche diese Vormachtstellung, zum Beispiel dadurch, dass sie den Menschen durch ihren Glauben Anteil am Reich Gottes zusprachen und nicht durch die Absolution, die ihnen von den Priestern erteilt wurde. Vielmehr konnten sich alle Glaubenden als Priester verstehen, wie es die Offenbarung des Johannes sagt. Dennoch mussten auch die Reformatoren Unterschiede machen. Wenngleich alle Glaubenden Priester waren, so durften sie dennoch nicht alle im Gottesdienst predigen. Das Predigtamt wurde vielmehr an diejenigen delegiert, die dazu ausgebildet waren. Zur Regelung der Ämter und Dienste in der Kirche gab es keine göttlichen Gesetze, die man der Bibel entnehmen konnte, sondern dazu waren Menschengesetze notwendig. Die Erfordernisse irdischer Ordnung konnten nicht unmittelbar aus dem Reich Gottes abgeleitet werden. Man sieht an diesem Beispiel, dass sich nicht alles Notwendige bis ins Detail durch das Evangelium regeln lässt. Die Bibel enthält nicht alle Antworten auf Fragen der konkreten Weltgestaltung. Bis heute gibt es ein umfangreiches Kirchenrecht, in dem neben vielem anderen auch die Zulassung zum Predigtamt oder die Vokation zum Religionslehrer geregelt ist. Dennoch gründet dieses Kirchenrecht nicht in einem evangeliumsfreien Raum. Es sollten vielmehr alle seine Vorschriften vor dem Hintergrund des Evangeliums gefasst werden. Das Kirchenrecht sollte nicht auf weltlichen Werten gründen, sondern auf geistlichen. An der Wechselbeziehung zwischen Evangelium und irdischen Notwendigkeiten wird deutlich, dass das Reich der Welt Probleme aufweist, die dem Reich Gottes an sich fremd sind, und dass zugleich das Reich Gottes die Grundlage für das ist, was im Reich der Welt gilt. Die Kunst besteht nun darin, dass die beiden Reiche, die beständig ineinander greifen, nicht miteinander vermischt, aber auch nicht voneinander getrennt werden. Jetzt spreche ich fünftens von einem gegenwärtigen Missbrauch der Zwei-Reiche-Lehre. Luthers Zwei-Reiche-Lehre, die diesen Namen übrigens erst im 19. Jahrhundert erhalten hat, sie wurde in der Geschichte vielfältig interpretiert, missverstanden und missbraucht, aber auch kritisiert. Bis heute gibt es sehr simple Deutungen dieser Lehre, vor allem wenn es um ihre politische Dimension geht. Man benutzt die Zwei-Reiche-Lehre dann gern, um staatliche Anordnungen oder eine ganze staatliche Ordnung zu rechtfertigen. Der Staat könne nicht mit der Bergpredigt regiert werden, heißt es dann lapidar. Auf diese Weise versucht man, dem Staat seine ihm eigene Gesetzlichkeit zuzusprechen, die mit der Botschaft Jesu nicht kompatibel sei. Man vergisst dabei gern, dass Luther auch die Obrigkeiten sehr wohl ermahnen konnte, im Sinne der Nächstenliebe das Wohl der Bevölkerung zu suchen. Denn das ist auch nach Luther die biblische Aufgabe der Regierenden. Mit so einer simplen und missverstandenen Deutung Luthers hält man dann das Thema für ausreichend durchdacht und erledigt. Jeder christliche Einwand gegen das staatliche Handeln wird mit dem Hinweis auf die Zwei-Reiche-Lehre abgewehrt. Wenn die Regierenden Entscheidungen fällen, die dem Neuen Testament widersprechen, kann man sein christliches Gewissen sehr gut mit der Zwei-Reiche-Lehre beruhigen. Denn die Obrigkeit an sich sei ja eine von Gott eingesetzte Ordnung, sagt man dann. Eine Ordnung, der man auch dann zu gehorchen habe, wenn sie nicht der biblischen Ethik entsprechend handeln könne. Das wird weder den biblischen Texten gerecht, noch dem Anliegen Martin Luthers. Denn Luther stellte sich eine ständige Wechselbeziehung zwischen den beiden Reichen vor, auch wenn das in seinen Äußerungen nicht immer deutlich wurde. Er meinte, die Glaubenden hätten einen dauernden Kampf zwischen dem Gehorsam gegenüber Gott einerseits und gegenüber der Obrigkeit andererseits auszufechten. Von einer schiedlich-friedlichen Trennung der beiden Reiche und einer fertigen Lösung, bei der es keine weiteren Fragen gebe, war Luther weit entfernt. Ich halte es zudem für einen Irrtum, zu meinen, dass mit der Bergpredigt keine Politik gemacht werden könne. Die meisten Gebote der Bergpredigt betreffen gar nicht den politischen Raum. Die Weisungen Jesu, die den politischen Bereich betreffen, sind vor allem das Gebot, gegen das Böse keinen Widerstand zu leisten, und das Gebot der Feindesliebe. Doch die Gebote der Bergpredigt sind keine fixen Vorschriften für jede denkbare Situation. Sie sind vielmehr nach Jesu Wort im Sinne des Liebesgebots auszulegen. Die Liebe aber muss in jeder neuen Lebenssituation aufs Neue gesucht werden. Die Situation eines Nachbarschaftsstreits ist eine völlig andere als die eines Richters. Der Nachbar kann im Streit um der Liebe willen nachgeben. Dieselbe Liebe erfordert es, dass ein Richter dem Bösen Widerstand leistet. aber auch das im Sinne der Liebe. Er kann unbarmherzig hart oder gnädig urteilen. Und sogar ein hartes Urteil kann aus Liebe gesprochen sein, wenn es dem Verurteilten zur Einsicht hilft, wenn er auf andere Weise nicht zur Einsicht zu bringen ist. Ebenso kann die Liebe es erforderlich machen, den Feind nicht gewähren zu lassen. Man kann dennoch darauf hinwirken, den Konflikt zu ihm zu entschärfen. Man kann aus Liebe dem Feind zuhören, Kompromisse suchen und auf eigene Ansprüche verzichten, um den Frieden wiederherzustellen. Ausnahmsweise kann ein Kampf unumgänglich sein. Aber selbst im Kampf kann man versuchen, schweres Leid möglichst zu vermeiden. Es ist stets zu fragen, was gebietet die Liebe? Nach dem Satz des Kirchenvaters Augustin: Liebe und was du willst, das tu. Jetzt noch ein etwas längerer Abschnitt zur Wirkungsgeschichte der Zwei-Reichen-Lehre. Also wie hat sie in der Geschichte gewirkt? Ist auch ganz interessant, da einmal drauf zu gucken. Die Zwei-Reiche-Lehre hat eine große Wirkung auf die Theologie der nachfolgenden Jahrhunderte ausgeübt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Luthertum zwei Handlungsweisen Gottes unterschieden hat: sein Heilshandeln, mit dem er die Welt zur Vollendung des Reiches Gottes führt, und sein Erhaltungshandeln, mit dem er die Welt vor dem Untergang bewahrt. Um die Welt zu bewahren, hat Gott bestimmte Ordnungen geschaffen, die jeder Mensch mit Hilfe seiner Vernunft einsehen kann. Manche Lutheraner sprechen von Schöpfungsordnungen. Die Schöpfung enthält bestimmte Ordnungen, die in Kontinuität mit Gottes Liebesgebot stehen und auch von nicht glaubenden Menschen in der Schöpfung erkannt werden können. Solche Ordnungen sind zum Beispiel Ehe, Familie und der Staat mit seinen Gesetzen. Diese Ordnungen sichern das Fortleben der Menschen, und dass sie das tun, das kann jeder vernünftige Mensch einsehen. Andere Lutheraner sprechen von Erhaltungsordnungen. Das sind Notordnungen Gottes, die sind aus der Not geboren. Aus der Not, dass die Welt der Sünde verfallen ist. Es sind Interimsordnungen für die Zeit der sündigen Welt zwischen Sündenfall und Erlösung. Interim also als Zwischenzeit. Das Problem dieser Ordnungstheologien besteht aber darin, dass die Ordnungen immer geschichtlich verwirklichte und deshalb dem Wandel unterworfene Kulturleistungen des Menschen darstellen. Der Staat ist geschichtlichen Veränderungen unterworfen, auch die Ehe, auch die Lebensformen. Es gibt keine objektiven Kriterien dafür, welche Ordnung als Schöpfungs- oder Erhaltungsordnung zu gelten hat und welche nicht. Wenn es aber keine Kriterien gibt, lösen sich diese Ordnungen von jeder christlichen Ethik ab und es kommt zu der verhängnisvollen Trennung des Reiches Gottes und des Reiches der Welt. Die Identifikation der Schöpfungs- und Erhaltungsordnungen mit geschichtlich-gesellschaftlichen Denkgewohnheiten und Ideologien wurde besonders deutlich in der Zeit des Nationalsozialismus. Gottesordnungen wurden zum Beispiel mit Verschiedenheiten der Rassen und Völker oder mit dem Führerprinzip identifiziert. Man sagte, die Rassen sind von Gott geschaffen, also ist das eine göttliche Ordnung. Es gibt verschiedene Völker, göttliche Ordnung. Und alle Völker haben einen Führer, wir auch, also ist das eine göttliche Ordnung. Besonders deutlich wurde ein solches Denken in dem sogenannten Ansbacher Ratschlag von 1934, in dem lutherische Theologen die Nazi-Ideologie rechtfertigten, und ich zitiere jetzt einmal aus diesem Ansbacher Ratschlag: Die natürlichen Ordnungen sind die Mittel, durch die Gott unser irdisches Leben schafft und erhält. In dieser Erkenntnis danken wir als glaubende Christen Gott dem Herrn, dass er unserem Volk in seiner Not den Führer als frommen und getreuen Oberherrn geschenkt hat und in der nationalsozialistischen Staatsordnung gut Regiment, ein Regiment mit Zucht und Ehre bereiten will. Wir wissen uns daher vor Gott verantwortlich, zu dem Werk des Führers in unserem Beruf und Stand mitzuhelfen. Zitat Ende. Nach dem Krieg hat der evangelische Theologe Helmut Thielicke kritisiert, dass die lutherische Theologie während der Nazi-Herrschaft den Staat jeder Kritik entzogen habe, indem es ihn im politischen Bereich schalten und walten ließ. Dennoch hielt auch Thielicke an der Zwei-Reiche-Lehre fest. Er meinte, dass die Notverordnungen, so nannte er sie, die Notverordnungen Gottes nach Luther zwar nicht vom Evangelium abgeleitet seien, dass der Staat aber dennoch die Pflicht habe, den Frieden zu bewahren. Thielicke bemühte sich, die beiden Reiche irgendwie zusammenzuhalten. Er kommt darüber aber zu recht widersprüchlichen Aussagen. Seine Meinung war, dass Gottes Gebote in der Welt eine Brechung erfahren und das Liebesgebot modifiziert werden müsse. In der sündigen Welt, die eine Zone der Relativierungen ist, könne das Liebesgebot nur sinngemäß angewendet werden. Was dabei herauskomme, seien keine Tugenden, sondern Fremdgesetze. Dem entspricht es, wenn Thielicke auf die Feststellung Wert legt, dass die Modifikation des Liebesgebotes ein Krankheitssymptom sei, bei dem sich der Mensch niemals beruhigen und ein gutes Gewissen haben könne. Weil die in der Welt gelebte Liebe mit Hauen und Stechen, Strafen und Vergelten verbunden sei, müsse der Mensch sich, wenn er die Bergpredigt ernst nehme, ehrlich machen und sich selbst als Mörder und Ehebrecher erkennen. Also mir erschließt sich nicht, wie das Liebesgebot zu einem Fremdgesetz transformiert werden kann, das keine Tugend ist und dennoch das Liebesgebot bleiben soll. Hier wird doch das Liebesgebot, das mit Hauen und Stechen, Strafen und Vergelten einhergehen soll, bis zur Unkenntlichkeit entstellt, so dass es schließlich alles andere ist als ein Liebesgebot. Zu Recht kritisierte Thielicke, dass die Fragwürdigkeit der Notverordnungen bei Luther nicht spürbar werde. Vielmehr macht Luther es uns leicht, uns mit den Eigengesetzlichkeiten der Welt guten Gewissens abzufinden. Dem entspricht es, wenn Luther von anderer Seite die Kritik erfuhr, dass seine Unterscheidung der beiden Reiche vor allem der Erhaltung der vorhandenen Ordnung diente. Ein Impuls zur Veränderung der Verhältnisse geht von diesem Denkansatz kaum aus. So weiß Luther von der Dämonie der aufständischen Bauern viel zu sagen, von der Dämonie der Macht aber nur wenig. Zum Zweck der Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung gewann bei Luther sogar der Krieg den harmlosen Charakter einer Strafexpedition oder Polizeiaktion, wobei Justizpflege und Kriegführung bis in die Sprache hinein fast zusammenfallen. So stellte Thielicke fest, und ich zitiere dazu einen Satz von Martin Luther. Des Schwertes Amt sei Schützen und Strafen, schützen die Frommen im Frieden und strafen die Bösen mit Krieg. Schützen und Strafen, also das, was die Exekutive im Staat tut, das sei also das Schwertesamt und das gelte auch in der Kriegführung. Tatsächlich hat es sich in der Geschichte gezeigt, dass die Zwei-Reiche-Lehre vor allem dazu diente, die jeweils vorhandene Ordnung, die herrschende Regierung und eine konservative Politik zu unterstützen. Das legt den Verdacht nahe, dass sie für eine bestimmte politische Haltung instrumentalisiert wurde. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts besteht in der evangelischen Theologie weitgehend Einigkeit darüber, dass das Evangelium, also das Heilshandeln Gottes, das auf Erlösung zielt, der Ethik vorgeordnet werden muss. Auf diese Weise kann man, wenn man von zwei Arten des Welthandelns Gottes ausgeht, beide zusammenbinden. Das heißt konkret, Gottes Gebote werden erst dann angemessen verstanden, wenn man sieht, dass sie im Evangelium begründet sind. Die Welt durch eine staatliche Ordnung zu erhalten, ist dann kein vom Evangelium unabhängiges Handeln, sondern es dient der Erlösung der Welt und soll die Erlösung gleichnishaft schon jetzt vorwegnehmen. Das Reich der Welt kann, weil Gott in ihr handelt, zum Gleichnis und zur unvollkommenen Abschattung des Reiches Gottes werden. Die Welt birgt in sich Herausforderungen, die uns immer wieder in die Spannung stellen zwischen weltlichen Erfordernissen und Gottes Willen, einen gangbaren Weg zu finden. Dieser Weg kann nur der Weg christlicher Liebe sein. Denn es gibt zwar eine Welt, die die Liebe immer wieder vor unendlich schwere Aufgaben stellt und ihr manchmal nur den Weg des Schuldigwerdens lässt. Es gibt aber keine christliche Ethik, die vom Evangelium der Liebe Gottes unberührt ist und vor der Bergpredigt Jesu die Augen verschließt. Ich hoffe, dass meine Gedanken für dich hilfreich waren. Du kannst den Text auch nachlesen, kopieren oder kommentieren auf meiner Website christseinverstehen.de. Schalte dich demnächst gern wieder ein und sei reich gesegnet.